Paradebeispiel eines...
Natürlich können Vasen politisch sein.
Zweifellos politisch.
Nationalsozialistischen Karrieristen.
Aber dann denke ich, das gilt ebenfalls für alle Objekte im Haushalt.
Weil wir eben doch einige Personen auch haben, wie zum Beispiel...
Das ist Kontext.
Leere Stellen. Die Burg im Nationalsozialismus. Ein Podcast von Studierenden der Kunsthochschule Burg-Giebichenstein-Halle.
Kurz gesagt, die Verhältnisse waren schwierig. Man tat gut daran, sich im internen Bereich der Werkstätten, die wie die meisten Lehrenden ja integer waren, aufzuhalten und sich nicht arglos jedermann mitzuteilen. Die Burg als solche erschien wie eine romantische Insel in einem von den Unruhen, Verbrechen und Hässlichkeiten der Zeit aufgewühlten Meere.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Hier sprechen
Janika,
Maren
und Sophia. Wir studieren alle drei Kunstwissenschaften im Master an der sogenannten Burg. Gemeint ist die Kunsthochschule Burg-Giebichenstein in Halle, an der schon seit über einem Jahrhundert Studierende in den verschiedenen Gebieten von Kunst und Design ausgebildet werden. In diesem Podcast widmen wir uns der Vergangenheit unserer Hochschule, insbesondere den Jahren zwischen 1933 und 1945, der Zeit des Nationalsozialismus. Wie gerade bereits gehört, wurde die Burg von Zeitzeugen immer wieder als Insel bezeichnet, ihr Sonderstatus als vom Zeitgeschehen abgetrennter Kosmos betont. Diese Erzählung, die Kunsthandwerksschule in Halle sei ein niemals politisch beeinflusster Ort gewesen, wollten wir kritisch überprüfen.
Genau, und in dieser Folge möchten wir wissen, was in den Werkstätten der Burg Giebichenstein entstanden ist, legen den Fokus also auf das Design und fragen uns, welche ästhetischen Merkmale prägten das Burgdesign während der Zeit des Nationalsozialismus? Ist das Kunsthandwerk der Burg vielleicht instrumentalisiert worden? Dafür haben wir den Fokus unserer Recherchen auf die Keramikwerkstatt der Burg gelegt und uns dafür auf eine Spurensuche in Halle und Leipzig begeben. Bei dieser Spurensuche haben wir mit verschiedenen Expertinnen gesprochen, unter anderem mit Ulf Träger, dem Kustos der Sammlung Kunsthandwerk und Design an der Moritzburg Halle, und Olaf Thormann, dem Direktor des Grassi-Museums in Leipzig, und zuletzt mit Veronika Biermann, Professorin für Design- und Architekturgeschichte bei uns an der Burg.
Wir befinden uns gerade im Kuppelsaal der Moritzburg in Halle. Und der Kuppelsaal wird jetzt als Studiensammlung für Kunsthandwerk und Design verwendet. Und es ist wirklich unglaublich, was sich hier alles befindet. Also es sind mehrere Regale dicht auf dicht hier aufgestellt mit Keramiken, Glas, Porzellan aus dem 19. bis 21. Jahrhundert und ich glaube sogar noch älter. Das Ganze wird umwölbt von der riesigen Kuppel und wenn man nach oben schaut, geht der Blick quasi ins Weite, weil es wirklich so hoch ist und total eindrucksvoll. Also ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll.
Vor uns steht eine große Vase, circa 80 Zentimeter hoch. Sie wurde wahrscheinlich auf der Drehscheibe gedreht, ist grün glasiert und ein kaum lesbarer Schriftzug zieht sich einmal um ihre Schulter. Klar erkennbar sind aber die Worte Olympiade Berlin 1936. Der Hals läuft wieder schmaler nach oben zu, sie glänzt, die Glasur ist leicht gesprenkelt, geht ins grünlich-bräunliche, verläuft malerisch nach unten.
Gleichzeitig finden wir aber auch unten das Burglogo, also es ist hiermit eindeutig der Burg Giebichenstein zuzuordnen.
Genau, das waren unsere Eindrücke, die wir beim Besuch in der Sammlung der Moritzburg gemeinsam mit Ulf Dreger hatten. Und das Objekt, die Vase, die uns in der Sammlung begegnet ist, steht also exemplarisch für Olympia 1936, das ein höchst politisches Ereignis im Nationalsozialismus war.
Das NS-Regime verwandelte die Sommerspiele in Berlin in ein perfektes Propagandaspektakel für das nationalsozialistische Deutschland. Nach außen hin sorgte das Event für Ablenkung von den sonstigen Geschehnissen und nach innen hin entstand ein Gefühl von Einheit und Kampfgeist. Das ganze Land wurde mit eingebunden und so erhielt auch die Burg den Auftrag, Sportpreise zu erarbeiten. Bei der Vase handelt es sich eben um einen sogenannten Sportpreis. Angefertigt wurde sie von Hubert Kriemert. Der Keramiker hatte nach seiner Ausbildung an der Burg im Jahr 1934 die Leitung der Keramikwerkstatt übernommen. Das war, nachdem die ehemalige Leiterin Margret Friedländer zwangsweise in die Niederlande emigrieren musste. Kriemert griff dabei auf eine Vasenform zurück, die er bereits ein Jahr zuvor für seine Meisterprüfung entwickelt hatte. Das bereits erwähnte Reliefband unterhalb der Schulter ziert ein Spruch von Walter von der Vogelweide. Das war ein altdeutscher Lyriker aus dem 13. Jahrhundert. Dessen Figur und Werke wurden immer wieder von den Nationalsozialisten instrumentalisiert und auch missbraucht.
Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber als ich die Vase erstmal nur so gesehen habe im Kuppelsaal, kam sie mir eigentlich gar nicht so politisch vor. Also ihr müsst euch diesen Kuppelsaal wirklich wie ein Sammelsurium vorstellen und Ulf Träger kam dann um die Ecke mit dieser wirklich großen und eigentlich ganz schönen Vase. Also wir haben auch alle gesagt, der Grünton ist relativ modern und würde jetzt auch total gut wieder in die Läden passen. Ja, aber der Spruch darauf ist natürlich auch irgendwie gruselig, aber gar nicht so eindeutig bestimmbar.
Ich finde es interessant, dass du gesagt hast, du fandest sie erst gar nicht so politisch. Ich meine, der Kontext war natürlich geframed, nationalsozialistisch, unser Besuch dort. Aber ich finde schon auch, dass die Vase durch ihren dunklen Grünton und auch diese kantige, wuchtige Frakturschrift, die den Schriftzug ziert, dass die extrem dunkel und düster wirkt. Und wir haben ja auch über gutes und böses Design gesprochen. Und wenn ich eine Vase als böse bezeichnen müsste, wäre es vielleicht diese.
Ja, das stimmt. Das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir uns die Vase für den Podcast rausgepickt haben, weil sie irgendwo so eindeutig gebrandmarkt war. Aber gleichzeitig gibt es eben so ein Paradoxon mit dieser Vase, denn Griemert, der Gestalter der Vase, war Schüler von Margret Friedländer. Und Friedländer hat die Keramikwerkstatt bis 1933 geleitet. Dann ist sie entlassen worden aus Zwang, denn Friedländer war Jüdin. Im Grassi-Museum in Leipzig sind uns dann erstmalig einige Friedländer-Vasen über den Weg gelaufen in der Ausstellung.
Vor mir steht eine Vase aus Ton, relativ groß, ich würde sagen ungefähr 40 cm. Sie läuft von oben nach unten enger zu, das heißt ihre Schulter ist relativ breit, wobei sie auch noch einen schmal zulaufenden Hals hat. Die Glasur der Vase geht ins Grau-Hellblaue und besonders auffällig ist, dass die Glasur nicht besonders deckend ist, trotz dessen, dass die Vase bereits gebrannt ist. Man erkennt also noch den rot durchschimmernden Ton des Materials. Weiterhin befindet sich an der Vase kein Dekor. Sie ist sehr schlicht gehalten und die Glasur glänzt, sobald Licht auf ihre Oberfläche trifft.
Besonders spannend hier im Grassi-Museum ist, dass die Arbeiten von Margret Friedländer und Griemert zusammen ausgestellt werden. Und jetzt, wo wir die Vasen so im Vergleich vor uns haben, sind die Parallelen doch auf jeden Fall unverkennbar. Also hier sind zum einen Steinkrüge, die von Friedländer gestaltet wurden, in sehr klassischen Formen, schlanke Linien, sehr schlicht. Und unten sehen wir einen Krug von Hubert Kriemert, der sich eindeutig an diesen Formen von Friedländer orientiert. Also das Schüler-Lehrerin-Verhältnis ist hier eindeutig zu sehen.
Genau, das waren unsere Eindrücke, als wir vor den Objekten im Grassi-Museum standen. Und wie Maren ja auch schon in der letzten Aufnahme gesagt hat, ist das Schüler-Lehrerin-Verhältnis unverkennbar. Und wir haben uns gefragt, woher diese Friedländer-Ästhetik denn aber eigentlich kommt. Und wenn man an die Burg im Nationalsozialismus denkt, denkt man vielleicht auch zeitgleich durch die räumliche und zeitliche Nähe an die Verbindungen zum Bauhaus in Weimar. Denn der Einfluss des nahegelegten Bauhauses ist schon allein deswegen unverkennbar, weil viele Bauhausmeister und Meisterinnen von Weimar nach Halle wechselten, darunter eben auch Margret Friedländer. Der Wechsel passierte nicht nur, weil sich in Thüringen schon viel eher die Lage politisch zuspitzte, sondern vor allem, weil es später einen Bauhaustrend hin zur Einheit von Kunst und Technik gab und die Meister, die nach Halle gewechselt haben, diesen nicht mitmachen wollten. Sie standen primär in der Tradition des Handwerks und der Bauhausstil war zu dieser Zeit mehr ausgerichtet auf das Industrieerzeugnis. Die Burg hingegen galt weiterhin als romantische Stätte des klassischen Handwerkes. So übernahm Margret Friedländer 1925 auf Berufung durch Gerhard Marx, der auch vom Bauhaus an die Burg wechselte, die Keramikwerkstatt an der Burg Ebichenstein. Treffend beschreibt sie die kunsthandwerkliche Freiheit und Traditionsverbundenheit der Burg in ihren Erinnerungen.
Als das Bauhaus krachte, wurde die Burg für uns und mich eine eigentliche Besserung der Idee des Bauhauses. Das Didaktische und Unfruchtbare, das so sichtbar war, als das Bauhaus die Technik als das Ideal in den letzten Jahren in Dessau proklamierte, verschwand in Halle. Wir konnten da abrieten, ohne fortwährend intellektuelle Begriffe zu kauen, jeder wie es ihm gefiel, mit dem höchsten Maßstab in der Vollendung einer Kunst. Das Bauhaus hat viel besser Publicity gehabt, wie man hier sagt, aber Burg Giebichenstein hat sich für alle Zeiten einen strahlenden Stern verdient im Namen des ewigen Handwerkes.
Friedländer betont in diesem Zitat die schöpferische Freiheit, für die die Burg Giebichenstein damals stand und auch so beliebt war. Also die Burg Giebichenstein hat einige Unikate auch in den Werkstätten produziert. Man denke zum Beispiel an die Emailwerkstatt oder auch an die Metallwerkstatt. Das waren alles Arbeitsweisen, die sehr darauf bedacht waren, wirklich den künstlerischen Individualismus zu fördern. Das Ganze hatte dann so eine kleine Wendung, als auch unter Friedländer 1929 der Auftrag von Günther Pechmann der staatlichen Porzellanmanufaktur in Berlin kam. Und Pechmann wünschte sich ein Gebrauchsservice, also eine Kleinserie, die Friedländer dann gestaltete. So entstand dann die Hallische Form. Das ist ein Kaffee-, Mokka- und Teeservice, die sich durch ihre schlichte Form, undekorierte weiße Oberfläche und plastische Qualität auszeichnet. Also ein sehr elegantes Teeservice, was auch sehr berühmt geworden ist. Und das war so ein bisschen ein Umbruch auch im Burg-Giebichenstein-Verständnis, weil erstmalig mit einem industriellen Partner zusammengearbeitet worden ist. Die Hallische Form ist auch bis heute bekannt, wird bis heute ausgestellt und ist uns auch im Grassi-Museum immer wieder begegnet.
Genau deswegen haben wir auch mit Olaf Thormann, dem Direktor des Grassi-Museums, über den Friedländer-Einfluss auf die Burg gesprochen. Uns hat nämlich besonders interessiert, was von der Formsprache Friedländers hängen geblieben ist, nachdem sie die Burg zwangsweise verlassen musste.
Es gibt gerade in der keramischen Klasse viele Bezugnahmen. Die Stücke standen ja in den Werkstätten nach wie vor. Das war sichtbar, das war nicht vergessen. Die Glasurkomponenten waren auch da. Es war also eine Tradition begründet, wo auch andere, die ihr nachfolgten, gewissermaßen davon partizipierten und das weitergetragen haben. Grimert ist sicherlich ein Künstler, der einerseits profitiert hat, dem man andererseits aber auch zubilligen muss, dass er so stark war, dass er auch einen eigenen Stil dann später entwickelt hat. Insbesondere in der Nachkriegszeit macht sich das noch mehr deutlich.
Mir ist auch nochmal aufgefallen, diese ganze diffuse Situation, die, glaube ich, auch damals herrschte. Friedländer musste die Burg ja verlassen, ihre Vasen blieben aber in den Werkstätten stehen. Also der Einfluss war immer noch da, weswegen dann im Grunde diese Fusion unter den Nationalsozialisten entstanden sind, dass wir die stilistischen Einflüsse dieser Vase in Griemerts Arbeit noch sehen, aber es ist eben dieser Nazispruch irgendwie da drauf gedruckt, was halt eigentlich total paradox ist.
Und das Design von Friedländer, das dann ja eben durch Griemert im Nationalsozialismus weitergelebt hat, zeichnet sich eben durch diese klare Formensprache und schlichte Glasuren aus. Glasuren, die wahrscheinlich auch einfach schon angerührt waren und auch in der Burg in den Werkstätten blieben. Dazu haben wir auch Frau Biermann gefragt, ob also die Designeigenschaften schlicht und klare Formsprache Eigenschaften waren, die allgemein nationalsozialistisches Design ausgemacht haben.
Zu Ihrer Frage, die ist jetzt, wie soll ich sagen, relativ monumental und tatsächlich nicht leicht zu beantworten, weil das fängt schon einfach damit an, dass man natürlich eigentlich klären müsste, gibt es denn überhaupt ein Designverständnis im Nationalsozialismus beziehungsweise im deutschsprachigen Raum? Wird also mit dem Deutschen Werkbund, wird mit dem Bauhaus und so weiter ja der Begriff des Designs nicht benutzt. Historisch ist das einfach kein eingeführter Terminus, sondern es wird ja immer von Form, Formgestaltung, Gestaltung gesprochen. Und diese Formulierung oder dieser Terminus, der taucht auch im Nationalsozialismus auf. So, das ist das eine. Das andere ist, wenn man eben von Kontinuitäten spricht und sagt, okay, also gibt es denn in den Formen, in der Auffassung von dem, wie jetzt beispielsweise eben Keramiken, Porzellan und so weiter auszusehen haben, gibt es da Kontinuitäten, dann muss man dann sicherlich sagen, da gibt es natürlich Kontinuitäten, aber Man sollte extrem vorsichtig sein, wenn man da von Kontinuitäten spricht, weil natürlich 1933 mit dem ideologischen Bruch, der durch den Nationalsozialismus begann, natürlich eine massive Diskontinuität einsetzt. Sprich, auch Dinge, die gleich bleiben, werden aber ideologisch anders besetzt.
Was ich hier ganz spannend finde, ist, dass Veronika Biermann von einer Besetzung der Formsprache spricht. Also sie sagt auch, dass es Kontinuitäten gab, sieht aber die größte Diskontinuität in dem zeitlichen Bruch. Also der Hintergrund, vor dem die Arbeiten in den Werkstätten entstanden sind, war ein komplett anderer als vor 33, weswegen sich ja auch das Bild der Vase einfach komplett verändert. Wir möchten jetzt also wissen, ist eine Vase nun politisch oder nicht?
Sie ist unglaublich politisch, weil Hubert Griemert hat 1935 die Meisterprüfung abgelegt und hat genau diese Form dieser Vase als Meisterstück quasi vorgestellt. Und er nutzt dann diese Form, die sehr aufwendig gemacht ist mit der Töpferscheibe, die Spatglasur, die von Margarete Friedländer kommt und die ihr erstmal ein ganz modernes Erscheinungsbild gibt. Aber durch eine Inschrift nach einem Lied von Walter von der Vogelweide wird es halt ein sehr politisches Stück, denn die Burg-Giebichensteiner waren genauso wie andere Künstler aufgefordert, für die Olympiade 1936 künstlerische Entwürfe zu fertigen, die in Wettbewerben dann gekürt worden sind. Und dass man sich mit einer Bodenvase für eine Olympiade beteiligt, klingt vielleicht etwas skurril, aber es ging natürlich um einen ganzheitlichen Ansatz. Ganz Deutschland sollte quasi dieses große internationale Fest auf deutschem Boden begleiten. Und es war auch ein Schaufenster für die Welt, was in Deutschland gemacht wird. Und insofern ist diese Vase zweifellos politisch.
Wie gerade gehört, ordnet Ulf Träger, der Sammlungsleiter für Kunsthandwerk und Design an der Moritzburg-Halle, die Griemert-Vase also als sehr politisch ein. Auch dem Direktor des Krassi-Museums, Olaf Thormann, haben wir die Frage gestellt, ob eine Vase politisch ist.
Also das ist etwas schwierig. Das ist so ein, also die Kategorien politisch oder böse oder so etwas, das sind ja teilweise moralische, in dem, sagen wir, im Alltagssprech vermischen sich Kategorien von ästhetisch-funktionalen und moralischen Dingen. Und ich würde das versuchen, ein Stück weit zu trennen. Also es gibt gutes Design, schlechtes Design, gutes Kunsthandwerk, schlechtes. Und es gibt Künstler, die sich in den Dienst einer bestimmten Sache stellen. Aber es ist, sagen wir mal, abgesehen von Stücken, die sich jetzt durch Insignien von Staatsmacht oder Ähnliches als ein Propagandainstrument darstellen, finde ich immer sehr schwierig, ein Stück per se als politisch zu sehen. Wichtig ist, dass man darüber spricht, dass man die Hintergründe sich genau anschaut. Und natürlich schwingt dann sofort eine politische Dimension mit. Wenn ich also eine Vase von Margarete Friedländer sehe, die im holländischen Exil entstanden ist, dann muss ich natürlich fragen, ja, warum ist die in Holland entstanden, nicht in Halle? Also welche Beweggründe stehen dahinter? Andererseits, wenn ich ein Stück von ihr aus Holland mit einem aus der Hallenserzeit vergleiche, könnte man sagen, da ist ein vergleichsweise kleiner, formaler Sprung, ne? Es sind verschiedene Ebenen, die hier zusammenkommen. Die wollen alle betrachtet sein. Aber ich würde davor warnen, sagen wir mal, das zu stark zu verkürzen. Also man muss schon ganz genau immer die Frage stellen, worüber spricht man gerade?
Ja, für Olaf Thormann ist eine Vase also per se nicht politisch. Natürlich, wenn sie Insignien oder spezielle Symbolik auf ihrer Oberfläche hat, aber er hebt also noch einmal ganz besonders den Kontext als Zentrum der Betrachtungsweise hervor. Und interessant ist ja auch, dass er auf unsere Frage, ist eine Vase politisch, reagiert, nicht nur mit, wird eine Vase für Propagandazwecke instrumentalisiert, sondern auch die Vasen, die Margret Friedländer oder andere Objekte, die sie im Exil anfertigt, auch per se als politisch betitelt, also nochmal eine ganz andere Art von politischer Ebene in das Design hineinbringt.
Ja, und ich glaube, das ist auch das Spannende, wie alle so ein bisschen geantwortet haben, dass es eben immer direkt um die Einordnung ging und gar nicht um den gestalterischen Vorgang an sich. Also es wird schnell weggegangen von den ästhetischen Merkmalen und es geht gleich direkt irgendwie in welchen zeitlichen Kontext und das hat die Vase politisch gemacht und so weiter. Genau, und es ist gar nicht so leicht, darauf hinzuweisen, wie die Sachen denn jetzt eigentlich aussehen, die wir hier gerade die ganze Zeit beschreiben.
Ja, das wird auch spannend, wenn man noch einmal unsere letzte Interviewpartnerin Veronika Biermann, Professorin für Design, befragt, denn die hat eine ähnliche Sichtweise wie Olaf Thormann und betont auch nochmal stark die Bedeutung des Kontexts.
Ich würde erstmal denken, nein, eine Vase ist per se erstmal nicht politisch, sondern politisch kann sie werden und das gilt ja für unendlich vieles, auch für die arme kleine Vase. Sie kann natürlich ganz banal und einfach politisiert werden, indem sie sozusagen zeichenhaft ikonografisch besetzt wird. Also in dem Moment, in dem ich eben über super banale Ornamentik, die aber die Swastika aufgreift, also sprich das Hakenkreuzmotiv, ist die Sache klar. Wenn das Ganze im ideologischen Kontext steht, ist es damit gekennzeichnet. Damit ist diese Vase selbstverständlich politisch. Sie möchte das vielleicht nicht als Form sein, aber eben in ihrer zeichenhaften Besetzung ist sie dann lesbar. Das andere ist aber, natürlich können Vasen politisch sein, aber dann denke ich, das gilt ebenfalls für alle Objekte im Haushalt. Das ist Kontext. Also eine Vase ist eine Vase, ist eine Vase vielleicht, aber sie ist ja nie kontextlos, sondern sie wird einem Kontext integriert.
Wenn wir also nochmal unsere Frage vielleicht auch euch als Zuhörerin stellen, ist eine Vase politisch und die Antworten unserer ExpertInnen zusammenfassen, ist die Antwort, denke ich, jein. Also es wird immer sehr stark darauf reagiert mit nein, eine Vase ist ein Objekt, das ist erstmal nicht politisch, aber der Kontext, aber der zeitliche Rahmen und das macht die Vase dann eben politisch. Also ist der Tenor ohne zeitlichen Kontext, lässt sich eine Vase nicht bewerten.
Außerdem gibt es eben auch Objekte, die offensichtlich nationalsozialistische Merkmale aufgestempelt bekommen haben. Und auf der anderen Seite wird hier aber auf die Formsprache übernommen, die es vorher schon in Werkstätten der Burg gab.
Ja, ich finde auch nochmal spannend, wenn man jetzt speziell das Beispiel Burg anschaut und wie Margret Friedländer das in ihrem Zitat beschrieben hat, dann passt ja dieses Narrativ von Tradition und Verbundenheit zum Handwerk perfekt in ein nationalsozialistisches Verständnis von Kunst oder von dem, was Kunst sein kann. Und das kommt gerade von einer Person jüdischer Herkunft.
Ich glaube, deshalb hatten auch so viele Burglehrende oder Burgangehörige das Gefühl, auf einer Insel zu sein, weil es sich so wahnsinnig unpolitisch angefühlt hat, was sie da gemacht haben, weil sie eben weitergemacht haben, ihre Formen beibehalten haben. Aber dennoch haben sie eben für ein Regime produziert, was nationalsozialistisch war. Und das wird gerne so in dem kunsthistorischen Narrativ, wie wir es uns jetzt mit beschäftigt haben, etwas unter den Tisch fallen gelassen. Friedländer war Jüdin, sie musste die Burg verlassen und mit ihr auch noch einige andere Lehrende und Schülerinnen. Gleichzeitig gab es aber immer noch diesen Zusammenhalt und diesen Burggeist, der sehr hochgehalten wurde. Diese Formen haben weitergelebt, auch durch Friedländer. Und ich fand es ganz spannend, wie Veronika Biermann von einer Besetzung gesprochen hat. Ich würde es vielleicht fast schon als Aneignung durch die Nationalsozialisten benennen. Also es gab eben Kontinuitäten, es gab diese schlichten Formen, die gut in das nationalsozialistische Bild gepasst haben und somit einfach weiterverwendet.
Aber was ich mich gerade frage, kann man denn hier wirklich von Aneignung sprechen? Beeinflussen sich Lehrerinnen und Schülerinnen nicht immer irgendwie zu gewissen Teilen?
Ich würde sagen, ja, klar, schon irgendwie. Aber nachdem Friedländer die Burg verlassen hat, wurde ihre Autorenschaft ja total negiert. Und einfach zum Beispiel jetzt in dem Fall der Vase oder auch die Glasuren, die übernommen wurden, Krima zugeschrieben. Ihr Erbe wurde also ausradiert. Friedländer hatte natürlich das Glück, dass sie, nachdem sie in die Niederlande geflohen ist, auch weiter nach Kalifornien gegangen ist, wo sie ja auf einer Farm eine Töpferwerkstatt aufgemacht hat und auch weiter Schülerinnen hatte. Dennoch auch, wie es in den Interviews durchkam, hat ja Griemert nicht nur die Vase für Olympia genauso aufbauend auf Margret Friedländers Formsprache gemacht, sondern auch schon sein Meisterwerk. Und das wurde nicht geframed mit nationalsozialistischen Frakturschriften oder Insignien, sondern hatte auch diese schlichte Ästhetik, die eins zu eins von Margret Friedländer übernommen wurde. Und deswegen macht es natürlich die Übernahme der Formsprache für mich schon zu einem politischen Objekt, wenn von einer Person, die in das Exil fliehen musste, weil sie jüdisch ist, von einem Künstler, der dann auch später in der NSDAP war, das übernommen wird, macht für mich auch diese unschuldig anmaßende Vase zu einem höchst politischen Unterfangen.
Das ist ja auch ein Problem, was uns immer begegnet ist. Wie gehen wir jetzt mit diesen Vasen um? Also würdest du sagen, Janika, wir stellen eine Friedländer-Vase aus, aber eine Grimat-Vase aus 1934 darf nicht ausgestellt werden, weil wir den zeitlichen Kontext kennen. Also hier sind ja auch die MuseumsleiterInnen sehr unterschiedlich mit umgegangen. Also in der Moritzburg gab es so einen einleitenden Text und extra so eine Stellwand, wo die Objekte aus dem Nationalsozialismus gezeigt wurden. Im Grassi-Museum war es ja eher fließend, also die Jahreszahlen standen dahinter, klar, aber es gab jetzt nicht nochmal eine extra Einweisung, dass das in dieser Zeit entstanden ist. Das ist so eine moralische und politische Ebene, die ich eigentlich vermeiden wollte, weil ich dachte, wir beziehen uns jetzt hier auf ästhetische Merkmale, aber ich habe einfach gemerkt, man kommt um diese Frage nicht drum herum.
Ja, ich finde es auch sehr spannend, weil wie wir ja auch festgestellt haben bei unserem Besuch im Grassi-Museum, sieht man eine totale Kontinuität. Und es ist, wenn man jetzt die Jahreszahlen nicht betrachtet, einfach nicht möglich zu unterscheiden, was an der Burg im Nationalsozialismus produziert wurde und was davor einfach, weil es so ein fluider Übergang war. Wenn man jetzt überlegt, wie man mit solchen Exponaten umgeht, finde ich, dass man sich auf jeden Fall zeigen muss aber sich überlegen, wie man das macht und auf jeden Fall die Produktionsbedingungen weiter transparent machen.
Und wenn wir jetzt nochmal an das eingängliche Zitat von Heinrich Ragalla denken, Sophia, war die Burg eine Insel?
Dann kann man eigentlich endgültig sagen, nein, die Burg war keine Insel. Die Burg war nicht abgeschlossen vom Zeitgeschehen. Es gab viele Verbindungen nach außen, Aufträge, die angenommen wurden, Kontexte, die mit einbezogen wurden. Also nein, die Burglerinnen lebten nicht auf einer Insel und arbeiteten dort auch nicht auf einer Insel.
Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass diese Vase ein Mini-Mini-Teil ist von der komplexen Geschichte der Burg im Nationalsozialismus. Also es war jetzt wirklich als Exempel gedacht, hat aber, glaube ich, ganz gut gezeigt, dass es eben diese Kontinuitäten und Brüche gab und wir dieses Bild der Burg als Insel, auch wenn es noch so romantisch klingen mag, irgendwo aufbrechen müssen.
Damit verabschieden wir uns von euch aus dieser Folge des Podcasts Leere Stellen, die Burg im Nationalsozialismus.
Ciao!
Tschüssi!
Tschüss!
Leere Stellen, die Burg im Nationalsozialismus. Ein Podcast von Studierenden der Kunsthochschule Burg Giebichenstein-Halle.